45 mal 45 plus Wurzel aus 1 ergibt 2026. Willkommen im neuen Jahr. Wieder eines, das man kaputt machen kann. Wir müssen noch einiges vom Jahresrückblick 25 nachholen. Und zwischendrin ist dann doch schon wieder so viel passiert. Wir sitzen immer noch auf der Märklin-Eisenbahn und damit pünktlich zu Jahresanfang herzlich willkommen zu einem Short-Take hoffentlich des Evidenz-Update-Podcasts. Wir, das sind
Martin Scherer,
Past-Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin, der DGAM, und Direktor des Instituts und Poliklinik für Allgemeinmedizin am UKI in Hamburg. Und hier am Mikro ist Dennis Nössler. Moin, Herr Scherer.
Moin, Herr Nössler.
Wie geht's Ihnen?
Wie geht es Ihnen?
Zwei Menschen und derselbe Gedanke. Gut, sehr gut. Man ist so ein bisschen erkältet und verschnupft, aber das gehört dazu. Wie geht's Ihnen?
Danke, auch gut. Ein wenig getrübt wegen der Short-Take-Ankündigung. Oh. Ich hatte mich schon wieder auf eine 2-Stunden-Episode gefreut.
Ja.
Offensichtlich haben Sie heute nicht so viel Zeit für mich.
Ich habe immer Zeit für Sie, aber Sie sagen ja selbst aus guten Gründen, wir wollen ja unsere Hörerinnen und Hörer auch nicht so abgrundtief nerven und langweilen. Aber eines kann ich doch schon jetzt ankündigen. Wir haben sicherlich wieder einiges an Literatur, selbst wenn es nur ein Short-Take ist. Wichtigste Frage, wo machen wir das hin?
In die Shownotes.
In die Shownotes, auf dass sie mächtig, lang und interessant werden würden. Jetzt könnten wir uns und den Hörerinnen und Hörern alles Gute fürs neue Jahr und vor allem Gesundheit wünschen. Sollen wir das formal machen?
Absolut, das gehört sich.
Das gehört sich so. Also Ihnen, Herr Scherer, Ihrer Familie, allen drumherum alles Gute und Gesundheit und natürlich allen, die uns zuhören, auf dass wir ein tolles, illustres und fröhliches Jahr miteinander haben.
Das Gleiche Ihnen und allen Hörerinnen und Hörern.
Sehr schön.
Vielen Dank.
Wir wollen uns mit den zwei Papers beschäftigen, die wir uns im Jahresrückblick vorgenommen hatten. Das hatten wir aus nachvollziehbaren Gründen dann nicht mehr schaffen wollen, weil wir selbst auch schon nach 2 Stunden Gespräch ja so ein bisschen mit der Stimme Probleme bekommen haben. Und ich habe es schon gesagt, natürlich auch die Hörfähigkeit der Leute da draußen nicht überstrapazieren wollen. Das machen wir gleich. Das wird auch keine Endlos-Episode heute, aber es ist wieder etwas passiert und vielleicht sollten wir über diese politischen Aspekte kurz sprechen. Und zwar, es geht darum, viele haben es wahrscheinlich mitbekommen, vor Silvester, Bild-Zeitung, Andreas Gassen, Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, der KBV, schlägt Folgendes vor, Zitat: Statt einer Praxisgebühr könnte es künftig als Eigenbeteiligung bei Arztbesuchen eine Kontaktgebühr geben. Sie könnte, wie zum Beispiel in Japan, bei 3 oder 4 Euro liegen und sollte von den Krankenkassen eingezogen werden. Zitat Ende. Martin Scherer, was halten Sie von diesem 3 bis 4 Euro Vorschlag von Andreas Gassen?
Ja, die Debatte um eine neue Praxisgebühr, die wirkt doch ein wenig wie ein politisches Déjà-vu. Eigentlich kehrt sie immer dann zurück, Herr Nössler, wenn die Finanzierungsprobleme sichtbar werden. Und eigentlich ist es genau das, was wir in der letzten Episode auch beschrieben haben. Es ist ein Drehen an finanziellen Stellschrauben. Es ist Gesundheitspolitik mit dem Geldbeutel. Und diese Form der Gesundheitspolitik, die suggeriert eigentlich Steuerbarkeit dort, wo strukturelle Fragen immer noch ungelöst sind.
Ja.
Wir hatten das schon beim letzten Mal mit der Praxisgebühr. Da wurde weder die Versorgung sinnvoll gelenkt, noch wurden die Kosten nachhaltig gesenkt. Auf der anderen Seite wurde der Zugang für manche erschwert. Und das ist ja auch das, was Kritiker jetzt sagen oder monierend einwerfen. Also dass genau solche Abgaben vor allem sozial Schwache und chronisch Kranke treffen und dann auch notwendige Versorgung verzögert werden kann.
Ja.
Also es ist in diesem Superwahljahr, wenn wir gleich zu Beginn mal so einen Ausblick auf 2026 machen, Herr Nössler.
Oh je.
In diesem Superwahljahr ist es der Einstieg über Gebühren eine Art Scheindebatte. Sie verschiebt die Frage von echten Strukturproblemen in ein symbolisches Feld, sage ich mal, in dem vermeintliche Steuerung mit zusätzlichen Kostenfragen oder einer empfundenen zusätzlichen Bürde vermischt wird.
Ja, Sie haben schon gesagt, super war ja, jetzt könnte man fast vermuten, dass da wieder ein Cliffhanger drin steckt. Allein das wäre schon wieder ein riesiges Thema, vielleicht nur für alle, die es noch nicht mitbekommen haben. 8. März Baden-Württemberg, 22. März Rheinland-Pfalz, 6. September und dann geht's zur Sache Sachsen-Anhalt und am 20. September Berlin und MacPom. Viel Spaß uns allen damit. Im mehrdeutigen Sinne, kommen wir mal zurück, der Gesundheitspolitik mit dem Geldbeutel. Man könnte auch sagen, es wird immer sowas dann vorgeschlagen, wenn einem die eigene Kreativität ausgeht und dass man mit solchen Ankündigungen auch mutmaßliche Bürokratie eigentlich evoziert, wird dann geflissentlich nicht mitgeteilt. In demselben Artikel, Herr Scherer, kommt auch Gerald Gass zu Wort. Das ist der Chef von der Deutschen Krankenhausgesellschaft. Der hat auch in der Bild-Zeitung Zuzahlungen neue vorgeschlagen. Und er hat vorgeschlagen, dass die Krankenhauszuzahlung von 10 auf 20 Euro am Tag einfach mal verdoppelt werden sollte. Zitat, das ist angemessen. Die Krankenkassen hätten dann im Jahr zusätzlich 800 Millionen Euro Einnahmen pro Jahr. Zitat Ende. Erstens unterschlägt er dabei, dass man vielleicht weniger Fälle haben sollte im Krankenhaus. Und zweitens wundert mich persönlich, dass er nicht gleich gesagt hat, dann könnten damit die Krankenhäuser zusätzlich 800 Millionen Einnahmen machen. Und außerdem hat Gerald Gass, Martin Scherer, gefordert, dass Patienten künftig eine Gebühr bezahlen sollen von 30 bis 40 Euro, wenn sie die Notaufnahme, die Rettungsstelle ohne vorherige Telefonberatung aufsuchen. Was ist davon wiederum zu halten? Letzteres wird ja selbst in Gutachten zur Notfallreform immer wieder auch überlegt.
Also sage ich gleich was dazu zum Stationären, aber vielleicht nochmal zur aktuellen Gebührendebatte generell. Da wird wieder mal vieles in einen Topf geworfen, was eigentlich getrennt gehört.
Mhm.
Im ambulanten Bereich ist die Praxisgebühr vor allem erstmal ein grobes Steuerungsinstrument, das alle gleich trifft.
Ja.
Und dieses Instrument, das unterscheidet überhaupt nicht zwischen Bagatelle und chronischer Erkrankung und hat in der Vergangenheit weder Überversorgung reduziert noch Effizienz geschaffen. Das ist schon mal das Problem. Und das ist aber die Stelle, wo der Schuh drückt.
Mhm.
Im stationären Bereich ist die Lage nochmal ein bisschen anders. Hier geht es weniger um Steuerung von Nachfrage als eher um Fehlanreize im System selbst.
Mhm.
Zum Beispiel, Herr Nössler, durch eine fallzahlgetriebene Vergütung, die wir immer noch haben.
Mhm.
Und eine zusätzliche Zuzahlung am Krankenhauseingang löst dieses Problem meines Erachtens nicht, sondern verschiebt eher die Verantwortung auf die Patientinnen und Patienten. Also mit anderen Worten, ambulant würde so eine Gebühr vor allem die Zugangshürden erhöhen,
mhm,
und würde wahrscheinlich auch in der Bevölkerung als eine erneute Bürde empfunden werden.
Ja.
Also die kriegen es mal wieder nicht hin. Stichwort Superwahljahr.
Ja.
Nicht gut. Und stationär würde sie strukturelle Probleme kaschieren. Also in beiden Fällen eine Art Symbolpolitik, eine Art Geldbeutelpolitik, die eine ehrliche Reformdiskussion überdeckt oder kaschiert.
Kaschiert. Und auch die Kreativitätslosigkeit kaschiert, ne? Also das muss man doch auch ehrlich mal dazu sagen. Also ganz offensichtlich wird da auch jetzt gerade wieder natürlich von interessierten Seiten Interessenpolitik gemacht, Agenda-Setting, und alle wissen, dass was passieren wird und alle bringen sich offensichtlich in Stellung mit mehr oder weniger durchdachten Vorschlägen, dass der soziale Gradient, der von Ihnen, Herr Scherer, so oft hier zitierte soziale Gradient, da in der Regel nicht mitgedacht wird. Das ist vielleicht ein ganz übles Problem dabei. Aber offensichtlich werden wir dann in diesem Jahr etliches zu besprechen haben. Können wir uns schon
das
mal...
Das mit Sicherheit. Ja. Das mit Sicherheit.
Okay, also wir sind in den Startlöchern, ihr lieben Leute da draußen. Immer her mit jedmöglichen Unfug und wir kümmern uns dann darum.
Was sollen wir denn anderes machen als sprechen, Herr Nössler? Der Podcast als kommunikative Übersprungshandlung.
So ist es, genau. Und wir helfen beim Springen, wo immer wir können. Und da sind wir an dem Punkt, und das ist jetzt eigentlich eine super Geschichte. Also vielen Dank, Andreas Gassen, vielen Dank, Gerald Gass, weil ich muss noch was nachliefern. Und das passt so super zu diesen Zitaten. Also großartig, ich muss denen mal eine Flasche Wein oder schicken oder vielleicht eine Flasche Apfelsaft. Ich muss nämlich noch meinen Buchtipp nachreichen, Herr Scherer, den habe ich völlig vergessen.
Ah, bitte, ich bin so gespannt.
Und zwar, mein Buchtipp, das ist das Büchlein, das mich am meisten fasziniert hat. Das habe ich geschenkt bekommen von der ehemaligen Medizinchefin der Ärztezeitung, Marlinde Lehmann, die im verdienten Ruhestand ist. Eine tolle Frau, die hat mir ein Büchlein geschenkt. Dünnbrettbohrer in Bonn aus den Dissertationen unserer Elite. Das ist von Achim Schwarze, das ist schon 1884, geht ja gar nicht, 1984 erschienen. Das kriegt man für 2-3 Euro noch gut antiquarisch. Wirklich Triggerwarnung an der Stelle, wenn man da nur durchblättert, tut einem schon der Bauch vom Lesen weh. Da ist so ein herrlicher Stuss aneinander gereiht. Das ist immer noch so aktuell, passend auch zu den Zitaten, die wir gerade hatten. Und ich sag's mal so im positiven Sinne, das ist ein herrliches Plädoyer, so habe ich dieses Büchlein empfunden, für Wissenschaftsfreiheit. Was für eine Errungenschaft. Wissenschaftsfreiheit bedeutet ja auch die Freiheit, dass man selbst in einer wissenschaftlichen Arbeit wie einer Dissertation den höchstmöglichen Unfug publizieren kann. Ist doch schön, oder?
Aber gut, dass es uns gibt. Wir versuchen zu sortieren.
Wir versuchen hier und da zu sortieren. Und bevor wir jetzt endlich zu unseren beiden Papers kommen, mit denen wir uns beschäftigen wollen, habe ich vielleicht noch einen Tipp für alle da draußen. Das ist natürlich dann auch alles in den von Martin Scherer so großartig angekündigten Shownotes verlinkt. Und zwar folgenden Hör-, Lese- und Guck-Tipp. Manche wissen vielleicht, dass sehr traditionell zwischen Weihnachten und Silvester der Chaos Computer Club seine Jahrestagung hat. Die hat im letzten Jahr in Hamburg stattgefunden, schlappe 16.000 Attendees. Der Titel, also 39C3 war das, Power Cycles war der Titel. Viele von diesen Talks kann man sich einfach online anschauen, auf YouTube und Co. Und einen Talk möchte ich an der Stelle noch empfehlen. Eine Session von Marc-Uwe Kling, den kennen viele, das ist der mit dem Känguru. Und Linus Neumann, das ist einer der Sprecher vom Chaos Computer Club. Und die haben eine Session gehabt zusammen, die Känguru-Rebellion, Digital Independence Day. Das ist eine herrliche Abrechnung mit den sogenannten Tech-Giganten aus dem Silicon Valley, mit denen wir uns hier auch im Podcast beschäftigen müssen, wenn es um KI und MedTech und solche Sachen geht. Und das Interessante dabei ist, die haben einen Aufruf gestartet, beginnend ab jetzt, ab Januar, künftig jeden ersten Sonntag im Monat auf die gute Seite zu wechseln, nämlich sich aus diesen Online-Diensten dieser potenziell oder veritablen autoritären Menschen aus dem Silicon Valley zu verabschieden, also beispielsweise Signal statt WhatsApp, Ecosia statt Google und so weiter und so fort. Die nennen das DUTE, digitaler Unabhängigkeitstag. Und dann gibt es auch eine Webseite dazu, di.day, da findet man viele Wechselrezepte. Das würde ich gerne noch teilen an der Stelle. Und Herr Scherer, wenn ich Sie richtig kenne, Sie sind schon ziemlich entsilikonvalisiert. Sie sind da eigentlich relativ fortschrittlich.
Buchen Sie aber, stoßen dabei immer wieder an Grenzen, dann besorgt man doch mal vielleicht ausnahmsweise schnell was über Amazon. Mhm. Oder es ist schwierig, ein Leben zu führen, ohne diese Dienste zu benutzen. Und wenn Sie sich erinnern, wir hatten das, glaube ich, Ende November, Anfang Dezember, da gab es auch nochmal von der Bundesregierung so eine Initiative, die in die Richtung ging, wir müssen unsere eigene IT-Infrastruktur schaffen und müssen von diesen Tech-Giganten auch institutionell unabhängig werden. Das ist noch ein sehr, sehr weiter Weg.
Ein Leben ohne Tech-Giganten ist schwierig, aber mit Aufwand möglich. Insofern ist dann ja so eine zivilgesellschaftliche Initiative begrüßenswert. Also ich finde das ein fürchterliches Wort, aber es ist eigentlich eine tolle Sache. Und man kann denen nur Mut zusprechen und sie unterstützen, dass sie uns dabei unterstützen. Wir werden mal sehen.
Und Sie unterstützen jeden Herrn Nössler, der digitale Subsistenzwirtschaft betreibt. Also, und die Subsistenzwirtschaftler, die gab es ja auch schon im Agrarwesen. Also Menschen, denen es wirklich gelungen ist, mit einem Acker und einem Stück Land selber zurechtzukommen.
Ja.
Daran erinnert mich das ein bisschen.
Ja, yeah, genau. Also weg von dem, jetzt möchte ich gern wieder dieses Vulgärwort benutzen, aber ich spaß mir, aber alle wissen, was gemeint ist, von dem nur noch durchkapitalisierten Erwerbsleben hin zu dem, dass wir mal wieder über Bedarfe nachdenken.
Ja.
Ach, jetzt könnten wir hier wunderschön Gesellschaftskritik machen. Ich würde sagen, Martin Scherer, jetzt aber endlich unsere beiden Papers, oder?
Ja, okay. Sie hatten einen Short-Take versprochen.
Ja, man kann es ja erstmal versuchen. Also wir geloben Besserung. Also wir haben zwei Arbeiten und weil wir so ein bisschen politisch eingestiegen sind, fangen wir auch erstmal mit dieser politischen Arbeit an. Und zwar ist das eine Arbeit, die ist erschienen in Health Affairs von Xu und anderen. Ich vermute mal, es spricht sich Xu aus, der Nachname, ZHU. Das ist eine Arbeit mit dem Titel Growth in Numbers of Practices and Clinicians Participating in Concierge and Direct Primary Care von 2018 bis 2023. Es betrifft die USA. Herr Scherer, was ist das für eine Arbeit? Was haben die da gemacht?
Sage ich Ihnen gleich, aber Achtung, jetzt brauchen wir erstmal einen kleinen Glossareinschub.
Oh, und das ist gut, dass Sie das sagen. Das wollen wir in diesem Jahr nämlich hin und wieder mal machen, dass wir kleine Glossareinschübe machen. Das ist gewünscht worden, wo wir Begriffe erklären und dafür gibt es einen Jingle.
Recht unspektakulär. Aber man gewöhnt sich dran. Bitte noch einmal. Okay, also, diesen Ton machen wir jetzt immer, wenn wir Begriffe erklären. Wir fangen einfach mal an mit Direct Primary Care und Concierge Modelle. Also die bedeuten im Kern eigentlich Folgendes: Primärversorgung außerhalb der klassischen Versicherungslogik. Mhm. Also die Patientinnen und Patienten, die zahlen eine monatliche Pauschale. Mhm. Dafür bekommen sie dann mehr Zeit, einen besseren Zugang und werden auch in kleineren Praxen versorgt. Aber eben nicht über das solidarische System finanziert.
Eigener Geldbeutel.
Es ist weniger eine neue Medizin als mehr, sagen wir mal, ein anderes Geschäftsmodell für dieselbe Medizin.
Mhm.
So, haben Sie das verstanden?
Ich habe das verstanden. Und das geht oftmals, Sie haben das an anderer Stelle schon mal erwähnt, bei Concierge geht mit Abonnements einher, ne? Dass ich dann quasi auch so eine Art Abo in der Praxis abschließen kann für die Versorgung.
Richtig, so ist es. Ja. Okay. Und Sue und Kolleginnen und Kollegen, die zeigen jetzt in Health Affairs, dass eben diese Concierge und Direct Primary Care Modelle in den USA zwischen 2018 und 2023 massiv gewachsen sind, dass es deutlich mehr Praxen gibt, mehr Behandlerinnen und Behandler. Und auffällig dabei ist zweierlei. Also erstens verschiebt sich die Primärversorgung zunehmend in Richtung Modelle mit kleineren Patientenkollektiven und direkter Bezahlung. Und zweitens passiert das immer weniger als ärztliche Einzelinitiative, sondern zunehmend organisiert, kommerziell und kettenartig und IGIT, wird man hier sagen, Verkettisierung der Medizin oder MVZ-isierung, hatten wir schon immer wieder mal als einen Problempunkt. Das ist dann natürlich die Frage der kritischen Einordnung in den Kontext unserer politischen Reformdebatte, ob sowas hier überhaupt möglich wäre.
Ja, die haben gefunden, also für die USA wichtig, ne, an der Stelle, das ist alles nicht auf uns umzumünzen. Die haben gefunden, Independent Ownership, also die klassische Einzelpraxis, wie würde man bei uns wahrscheinlich sagen, von 84% auf gut 60 gesunken. Und diese, was sie sagen, diese Corporate Affiliate, also diese Trägerschaft, wo dann Konzerne vielleicht auch dahinter stecken, die ist um 576% gestiegen. Das ist schon hart, was da stattfindet.
Ja, aber das ist keine Lösung einer Primärversorgungskrise, sondern eher eine Art Ausweichbewegung. Das kann attraktiv sein für einzelne Ärztinnen und Patientinnen, aber potenziell problematisch für so Themen wie Solidarität, Zugang und Verteilung.
Ja. Was können wir denn für unser Gesundheitssystem aus dieser Arbeit ja ableiten? Vielleicht auch als Warnungen, als Caveats, whatever.
Also eine Warnung ist, dass die Primärversorgung sich nicht durch normative Appelle oder durch private Ausweichmodelle stabilisieren lässt.
Mhm.
Und ohne strukturelle Stärkung der Regelversorgung droht sonst genau das, was politisch eigentlich verhindert werden soll. Eine schleichende Entsolidarisierung unter dem Etikett von Effizienz und Innovation. Das wäre so eine Wahrnehmung.
Und die verfasste Ärzteschaft macht fröhlich dabei mit.
Notgedrungen macht sie dabei vielleicht manchmal mit, ja.
Ja, okay. Gut, das ist ein Short Take. Wir wollen diese Arbeit nicht in Toto besprechen. Tipp an der Stelle, ich glaube, Health Affairs ist selten Open Access, wenn ich das richtig sehe. Tipp ist einfach eine E-Mail immer an die Autorinnen und Autoren. Die schicken einem dann die Author-Copy. Ein Lesetipp dazu noch, über den wir jetzt nicht in Toto sprechen wollen. Es ist einfach ein Aufsatz, ein Kommentar. Am Neujahrstag im New England Journal erschienen mit dem Titel From Patients to Consumers, The Corporatization of Care. Da werden auch nochmal ein paar Gedanken zu geäußert, die letztlich sehr den Gedanken von Martin Scherer entsprechen. An der Stelle machen wir einen Strich unter diese Arbeit, Martin Scherer?
Vielleicht mit der Schlussbemerkung, dass Versorgung immer auch Kultur ist. Mhm. Und diese Drive-Thru-Logik mit Ketten, mit Abos, mit standardisierten Abläufen, die lässt sich nicht eins zu eins auf ein Land übertragen, indem man immer noch, ich hoffe mal, Herr Nüssler, Sie kochen doch auch noch selber.
Gerne.
Indem man immer noch Slow Food auf Mehrweggeschirr mehr schätzt als Fast Food. Aber diese kulturellen Ausblicke, die brauchen wir immer wieder mal.
So ist es. Also ich gebe auch zu, ich habe ungerne was gegen einen Burger, aber er ist umso toller, wenn man ihn selbst macht. Und dann darf das auch Zeit brauchen.
Schmatz. Genau.
Ich mache mir gerade Frühstück nebenbei. So. Kommen wir zur nächsten Arbeit. Und zwar ist das eine TTI-Studie, die ist kurz vor Silvester in den Annals of Internal Medicine erschienen. Und viele Hörerinnen und Hörer, die uns auf evidenceupdate.de abonniert haben, die haben schon das Evidenz-Quickie dazu erhalten. Am 30. müsste es gewesen sein, spät in der Nacht oder 31. Das heißt, die kennen schon den Inhalte. Das wollen wir nochmal mit ein paar Sätzen vielleicht einordnen. Und da kommt jetzt der nächste Moment unseres Klosars, nämlich TTI. Martin Scherer, ich drücke wieder unseren Zauberknopf.
Also das ist eine Target Trial Emulation.
Ja.
Und was bedeutet Target Trial Emulation? Man versucht mit Beobachtungsdaten so zu rechnen, als wäre eine randomisierte, kontrollierte Studie geplant worden. Mit klar definiertem Startpunkt, mit Vergleichsgruppen, mit Endpunkten, aber eben ohne echte Randomisierung. Im Grunde genommen ist es eine RCT-Simulation.
Mhm.
Die Simulation eines Randomized Controlled Trials.
Mhm.
Und RCT, Herr Nüssler, ich glaube, das brauchen wir unseren Hörerinnen und Hörern nicht erklären. Das sind eben diese großen randomisierten Studien mit all diesen Bias-Vermeidungsstrategien, mit Intention to Treat, mit Double Blind, mit einer guten Studienplanung. Aber diese TTIs sind eben eine Art RCT-Avatar, wenn man so möchte.
Ja, das ist...
Sind keine echten RCTs.
Das ist cool. Also ein RCT-Avatar. Der Hintergrund dafür oder die Idee, warum das entstanden ist, ist, dass es halt Situationen gibt, wo eine RCT entweder ethisch zum Beispiel kaum eine Option ist, weil man sie nicht von der Ethikkommission genehmigt bekommt. Also ich sage jetzt mal Psychedelika bei Kindern testen. Das macht ja keine Ethikkommission so einfach mit, da jetzt gesunde Probanden zu benutzen. Oder wenn es logistisch einfach kaum umsetzbar ist, dann könnte das eine Option sein, oder?
Absolut. So wie hier jetzt auch. Die Autoren, die haben eine große britische Primärversorgungsdatenbank genutzt und haben dann eben über diese Target Trial Emulation versucht, rauszufinden, welchen Effekt der Beginn einer Statintherapie zur Primärprävention bei Menschen mit Typ 2 Diabetes hat.
Mhm.
Und die Population wurde nach 10 Jahres Risikogruppen stratifiziert, also in 4 Risikogruppen eingeteilt mit dem Q-Risk 3.
Das klingt nach Klosar.
Absolut. Der Q-Risk 3 ist ein Risikorechner, der das individuelle 10-Jahres-Risiko für kardiovaskuläre Ereignisse abschätzt und eben dann Patientinnen und Patienten in Klassen einteilt. Kann man auch so machen, von niedrig bis hoch, abhängig vom Alter, Vorerkrankung und weiterer Faktoren.
Und nur für UK validiert.
Richtig. Mhm. Richtig. Nur für UK validiert. Und die Population wurde also dann von weniger als 10% in über 30% kardiovaskuläres Risiko eingeteilt. Ja, und was wurde gefunden? Der Statinbeginn war über alle Risikogruppen hinweg mit einer Reduktion der Gesamtmortalität und der schweren kardiovaskulären Ereignisse assoziiert. Mhm. Also weniger Mortalität, weniger kardiovaskuläre Ereignisse. Auch im Niedrigrisikobereich, also unter 10%, zeigte sich schon auch ein gewisser Effekt. Aber wie so oft der Nössler, die absoluten Effekte waren klein. Mhm. Und es gab natürlich auch relevante Sicherheitsprobleme, als da wären Myopathie, Lebertoxizität.
Mhm.
Wenn gleich selten.
Yep.
Ja. Das Gute daran, sehr große Stichprobe, lange Nachbeobachtung. Diese Emulation eines RCTs ist schon methodisch auch anspruchsvoll. Mhm. Die Schwäche, es ist und bleibt eine Beobachtungsstudie, es bleibt ein Restrisiko für Confounding.
Mhm.
Und der Nutzen ist im Niedrigrisikobereich wirklich nur sehr begrenzt. Also was bedeutet das für uns? Die Studie stützt eine risikobasierte individuelle Statinentscheidung, aber angewandt auf unsere Praxis heißt es, dass sie das Gespräch über absoluten Nutzen, über Langzeitperspektive, über individuelle Präferenzen nicht ersetzt. Dieser Automatismus, wie es vielleicht ist, der eine oder andere fachspezialistische Kollege gerne hätte. Wir machen den Q-Risk 3, teilen die Patienten in Risikoklassen ein und drücken auf den Statinspenderknopf.
Mhm.
Und dann purzeln die Statine aus dem Spender raus, ganz automatisch. So funktioniert eben auch in diesem Fall Medizin nicht.
Ja, aber dann ist ja die klinische Botschaft, die die Autoren mit dieser Arbeit ja genau machen, ist, dass sie mit ihrer Arbeit ja genau das betonen, oder? Also so kann man sie ja interpretieren und sagen, sie liefern erneut Futter für das Konzept, absolute Risiken zu besprechen und daraus eine offene gemeinsame Entscheidungsfindung herbeizuführen.
So ist es.
Okay,
cool. So ist es.
Ja.
Und vielleicht noch ein methodischer Hinweis zum Schluss. Es gibt bei diesen Target-Trial-Emulations immer auch die Gefahr des residuellen Confoundings, Herr Nössler.
Das ist, könnte was für unseren Klosar sein, oder?
Absolut. Und das residuelle Confounding oder Residual Confounding, damit bezeichnen wir Verzerrungen, die auch nach statistischer Anpassung bleiben.
Mhm.
Weil eben relevante Einflussfaktoren wie Lebensstil oder Gesundheitsverhalten gar nicht vollständig erfasst sind.
So, das betonen die Autoren tatsächlich auch in ihrer Arbeit. Also TTI kann eine Option sein, das habe ich jetzt mal mitgenommen, aber trotzdem immer mit viel Vorsicht daran gehen. Ne? Also nicht einfach als RCT-Ersatz verstehen, geht nicht. Ich habe noch was anderes aus dieser Arbeit mitgenommen, Herr Scherer. Also was ich zunächst irritierend fand dabei ist, dass es eine Hongkonger Autorengruppe ist, die UK Primärversorgungsdaten benutzt. Mir ist dann klar geworden, zweierlei, dass Hongkong aus traditionellen Gründen intensiv mit dem UK zusammenarbeitet. Einerseits und andererseits ist, dass man im UK einfach über einen mächtigen klinischen Datenschatz verfügt. Das heißt, alle Forscher in der Welt stürzen sich auf UK-Daten oder auch auf Dänemark, kennen wir alles, Schweden und Co. Das wäre doch aber auch ein Plädoyer dafür, dass wir zum Beispiel mal in unserem Land dafür sorgen müssen, dass wir so einen Datenfundus überhaupt bereitstellen können, oder?
Ja, aber da sind wir natürlich ganz feste dran mit DGAM4NET und unseren Praxisnetzwerken, mit unserer Forschungsinfrastruktur. Da sind wir, glaube ich, auf einem relativ guten Weg, aber produzieren eben noch keine Pieces of Evidence. Also wir sind da noch ein bisschen hinterher, aber wir holen auf.
Genau, man muss einfach mal anfangen damit. Ja, passt. Die Arbeit selbst und die Zusammenfassung haben wir verlinkt. Sollen wir einen Strich unter diese Arbeit ziehen?
Das können wir meines Erachtens gerne machen.
Sehr cool. Dann haben wir beide jetzt schon mal geübt zum Jahresbeginn, wie das auch mit diesem Klosar funktionieren kann. Wir nehmen uns das jetzt vor, dass wir das regelmäßig mal machen in solchen Episoden, wenn also solche Begriffe auftauchen wie TTI oder Q-Risk 3 oder Residual Confounding, dass wir die ganz kurz erklären und wir haben uns auch vorgenommen, dass wir die Erklärung dann auf einer separaten Klosar-Seite sammeln, dass die also anwächst mit der Zeit. Und die ergänzen wir auch vielleicht über lesenswerte Literatur. Das würde ich bei der TTI-Geschichte auch machen. Da gibt es ganz interessante, erklärende Literatur dazu, für die, die tiefer einsteigen wollen. Und Martin Scherer, ich bin an dem großartigen Punkt, dass ich Sie nach einem Cliffhanger fragen darf.
Tja, wir haben ja noch eine Folge im Kasten, die darauf wartet, ausgespielt zu werden.
So ist es.
Und das ist die Folge mit Jean Cheneau zum Thema Lungenkarzinom-Screening.
Mittels
für Raucher.
CT.
Ja. Ja.
Sehr gut. Das wird dann jetzt die schon seit längerem gewünschte und angekündigte Episode. Im April soll das ja losgehen. Machen wir. Die kommt jetzt absehbar in einigen Tagen. Martin Scherer, dann bedanke ich mich wieder ganz herzlich für diesen diesmal wirklich Short Take, für eine knackige Episode zum Start in dieses interessante Podcast-Jahr. Ich wünsche Ihnen alles Gute, bleiben Sie fröhlich. Tschüss.
Tschüss, danke. Ciao.